SHK TV, der Podcast. Die aktuellen Meldungen und Meinungen aus der Haustechnik.
Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim SHK TV Podcast. Und ihr hört es vielleicht schon. Ich bin nicht bei uns im Studio. Ich bin mal wieder unterwegs. Und zwar in Leverkusen mit Robert Mülleneisen. Und zwar blicken wir mal ein bisschen aus unserer SHK-Bubble raus in den Beruf des Kaminbauers. Denn Robert, du hast einen Meister im Ofen- und Luftheizungsbau. Wie bist du da hingekommen erstmal?
Cedric, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich, meine Geschichte hier so ein bisschen erzählen zu können. Wir sind ein sehr kleiner Bereich beim SHK angegliedert und haben ungefähr, vielleicht 2.000, 2.500 relevante Ofenbauer so in ganz Deutschland. Ich selber bin 33 Jahre alt, habe meinen Meister 2016 gemacht und vorher die Lehre ab 2012 so. Ja, ich habe bei einem Unternehmen hier in der Region während der Schulzeit gearbeitet, so hofgefegt, Müll sortiert und sowas gemacht. Und dadurch bin ich dann dazugekommen, habe während der Schulzeit dann Praktikum gemacht, während der Sommerferien mal gearbeitet. Ja, habe erst was anderes gemacht, erst angefangen zu studieren nach dem Abi, habe aber dann gemerkt, das passt gar nicht so, macht mir nicht so viel Spaß. Und dann bin ich zurückgegangen und habe dann die Ausbildung als Ofen- und Luftheizungsbauer gemacht.
Und wir hatten eben schon kurz ein bisschen gequatscht. Es ist ja ähnlich irgendwie wie im SHK-Bereich. Die Anforderungen sind auch bei euch extrem hoch. Also ich erinnere mich, dass bei uns eben, wenn ich denn da mit jemandem drüber spreche, diese Zusammenführung von Sanitär und Heizung vor einigen Jahren und jetzt kommt noch viel Elektro dazu, kommt viel KI irgendwo dazu. Also die Anforderungen an auch neue Azubis werden immer, immer höher. Und bei euch ist es ja dann ähnlich. Du hast eben gesagt, als Ofenbauer muss man so vieles können. Man muss dazu das Design beachten. Das sind alles immer individuelle Geschichten bei euren Projekten. Wie war das so bei dir in der Ausbildung?
Zuallererst hast du natürlich irgendwie den Brandschutz, den du beachten musst. Das ist ja das Wichtigste, dass alles sicher ist. Dann lernst du in der Ausbildung das Mauern, Fliesen legen. Dann arbeitest du mit Keramik, mit Kacheln, die ja zum Kachelofen dazugehören. Dann verputzt du gemauerte Oberflächen, du legst vielleicht mal Naturstein, du arbeitest auch schon mal mit Holz. Dann hast du für die neue Verbrennungstechnik halt ganz häufig Elektronik dabei. Und die Schnittstelle zum SHK-Bereich ist dann wahrscheinlich, dass du hingehst und deinen Kamin auch ans Heizungssystem mit anschließen kannst. Also machst auch warm Wasser, das dann in den Pufferspeicher geht und von da aus dann ins Heizungssystem. Also das ist schon vielseitig und du hast viele Schnittmengen. Das macht den Beruf meiner Meinung nach auch so spannend und vielschichtig.
Kommt das immer mehr so mit der Zusammenführung, sag ich mal, in das Heizungssystem, in die Warmwasserversorgung? Oder ist das generell so ein Thema, was in der Branche normal ist? Oder wie sieht es da aus?
Ich glaube, dass sich da unterschiedliche Kollegen unterschiedlich positionieren. Also manche sagen, ich mache gar keine Wassertechnik und manche sagen, ich mache das nur. Also wo jeder auch seinen Spaß dran hat, da kannst du ja auch dann deine Nische finden in der Region so. Aber grundsätzlich kommt das mehr. Das ist natürlich erneuerbare Energien, haben da einfach gerade einen super Run, was wichtig ist und klasse ist. Und wenn ich dann mein Heizungssystem unterschiedlich entlasten kann, also ich gehe weg von der Gas- oder der Ölheizung hin zur Wärmepumpe, dann ist es aber manchmal so kalt, dass die Wärmepumpe vielleicht gar nicht effizient ist, weil es zu kalt ist oder noch nicht kalt genug ist. Also die Range, in der die arbeitet, ist ja ab einer gewissen Temperatur sinnvoll. Und dann kann ich das Ganze unterstützen halt mit dem wassergefüllten Kamin, dem Kachelofen, um da Entlastung zu schaffen, zu sorgen.
Wie sind da dann so die Einsatzmöglichkeiten von euren Systemen? Wir sitzen hier bei euch in der Ausstellung. Es ist hier wirklich auch eine Kaminausstellung, ähnlich wie man es im SHK-Bereich von der Badausstellung kennt, weil ihr eben in den Wohnzimmern seid, wie du eben auch gesagt hast. Wie sind da dann die Einsatzmöglichkeiten? Was wird wo wie eingesetzt und was sind dann aber auch die Leistungen so von so einem Kamin?
Also wir gehen sehr speziell auf die Kundenwünsche ein, ne? Und dann auch die baulichen Gegebenheiten. Wie groß ist das Wohnzimmer? Habe ich da 20 Quadratmeter Reihenhaus oder habe ich da eine 300 Quadratmeter Villa irgendwie? Und da hast du natürlich dann unterschiedliche Anforderungen an die Feuerstätte. Und je kleiner das Haus, desto besser ist es zum Beispiel, die Wärme zu speichern und gar nicht so viel warme Luft zu erzeugen, sondern halt mehr über Masse zu gehen. Gewicht nimmt die Energie, die Wärme auf und gibt die langsam in den Raum ab. Wenn du eine Halle hast, dann kannst du damit mehr mit warmer Luft arbeiten. So, das sind halt Anforderungen, auf die man achten muss. Und dann kommt Architektur dazu, Design. Der Kunde sagt auf gar keinen Fall was Rundes. Es muss eckig sein. Ja, dann geht man natürlich hin und zeigt ein eckiges Produkt oder halt eben was Rundes.
Gibt es auch Fälle, wo du sagst, okay, da müssen wir jetzt wirklich nochmal genau gucken, da haben wir jetzt gerade nichts? Oder gibt es wirklich für eigentlich jeden Fall das Passende?
Ja, ich meine, das ist wie immer beim Bauen. Man macht sicherlich irgendwo Kompromisse und Abstriche. Aber grundsätzlich gibt es immer irgendwas, was passt und was man einbauen kann. Also es ist jetzt noch nicht vorgekommen, dass es im Gebäude, also an der Technik im Gebäude gescheitert ist. Es ist dann meistens eher an der Schornsteinführung, Ableitbedingungen, sowas daran gescheitert.
Wie sieht es denn generell bei euch so in der Branche aus? Wie geht es der Branche im Moment? SHK-Branche, reden wir oft drüber, ist natürlich alles gerade am Hadern. Nach dem Rekordjahr auch, jetzt sanitär wird wieder ein bisschen besser. Aber gerade letztes Jahr war natürlich echt schwierig. Jetzt ja, geht man weiterhin mit so einem leichten Stagnation irgendwie ins Jahr. Wie sieht es bei euch aus da?
Ja, das ist bei uns sehr ähnlich. Also das Jahr ist sicherlich nicht so gut gestartet wie das letzte oder die letzten beiden oder vielleicht sogar letzten drei Jahre. Grundsätzlich sind wir sehr zuversichtlich. Das steigt und fällt bei uns ja auch häufig dann mit dem Wetter. Also ist der Winter kälter, ist die Nachfrage höher. Aber ja, bei uns ist auch der Umsatz weggenommen worden, also vorweggenommen worden in den letzten Covid-Jahren, beziehungsweise dann durch die Energieversorgung mit der Ukraine. Da sind die Leute dann hingegangen, haben gesagt, ja, ich will weg vom Gas. Und haben dann gesagt, okay, was geht, was kann man denn machen? Dann haben gesagt, okay, ja, Holz ist regional, dann heize ich halt mit Holz dazu. Nicht nur ausschließlich, sondern halt als zweites Standbein quasi.
Was wir jetzt ja auch viel gesehen haben, gerade bei den Absatzzahlen von den Heizungen, die der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie veröffentlicht hat, war, dass Biomasseheizungen, also jetzt Hackschnitzelanlagen, ja einen sehr, sehr großen Aufschwung haben, über 80% mehr und jetzt tatsächlich auch mehr Biomasseanlagen verkauft wurden als Ölheizung. Was für einen Einfluss hat das bei euch? Habt ihr das auch gemerkt oder seid ihr auch im Süden jetzt auch viel stärker vertreten wie so viele Biomasseheizungen oder wie
sieht das aus? Genau, ja, also Bayern, Baden-Württemberg sind klassische Bundesländer, wo es viele Kachelofenbauer gibt. Da ist die Dichte in den Landkreisen ein bisschen also höher, weil das natürlich auch dicht besiedelte dicht bewaldete Flächen hat und da natürlich der Bürger dann eher mal auf Holz zurückgreift. Ja, mit Hackschnitzel bzw. Pellets haben wir auch Schnittmengen, aber das sind natürlich eher Ganzhausheizungen. Das ist jetzt nicht meistens nicht das, was du im Wohnzimmer hast. Es gibt schon mal Kunden, die dann sagen, ich hätte gerne ein Pelletgerät, also einen Kaminofen mit Pelletfeuerung. Da geht das dann auch, der steht dann auch im Wohnzimmer. Aber das ist nicht die Regel.
Du warst auch Anfang des Jahres dann auf der ISH, wie viele, viele andere auch. Du hast aber eine ganz besondere Rolle da, erzähl mal davon.
Ja, ISH ist für den Ofenbau leider nicht mehr ganz so die entscheidende Messe. Das hat unterschiedliche Vergangenheiten. Was mich aber sehr gefreut hat, war, dass die Ofenflamme, also der Designpreis der Ofenbauer, dieses Jahr auf der ISH war und die Ofenbauer da ihre Kunst zeigen konnten, sehr architektonische, sehr moderne Geräte gezeigt haben. Die wurden da prämiert. Wir haben 5 Sieger, die gleichwertig sind, ausgezeichnet, plus 2 Selection-Gewinner, die so einen Sonderpreis bekommen haben. Da haben wir dann von Trends gesprochen und deswegen haben die dann diesen Preis bekommen. Ja. Und ich bin jetzt bei der zweiten Ofenflamme in der Jury gewesen. Das ist wahnsinnig schön. Wir hatten über 150 Einsendungen an individuell geplanten Kachelöfen, Kaminanlagen. Und man kann dann immer sehen, welche Gedanken hat so der Kollege dabei, das Ganze zu entwickeln, dass das moderner wird. Wie gut passt das ins Haus? Was hat der Kunde für Anforderungen? Also wir haben zum Beispiel einen gehabt, der hat einen Backofen unten gebaut und oben drüber ein Bett. So, das ist ja nichts, so was der Otto-Normalverbraucher in seinem Wohnzimmer hat oder sowas. Das Gerät stand, glaube ich, auch gar nicht im Wohnzimmer, aber sind schöne Ideen dabei. Dann so Lowboard- oder Sideboard-Geräte, Das ist viel gemacht worden. Also da ist auch viel Architektur und Inneneinrichtung mittlerweile dabei. Ja, dann haben wir nach wie vor viel Keramik, was schön ist, die Wärme auch speichert und lässt sich gut anfassen. Da sitzt man gerne dran. Kennt man vielleicht aus dem Skiurlaub. Und ja, das sind so Sachen. Deswegen war ich auf der ISH. Und die Kollegen, die gewonnen haben, haben, glaube ich, immer noch ein sehr breites Grinsen im Gesicht.
Ziehst du da manchmal dann auch selber Inspiration raus für dich? So, das könnte ich dann auch mal umsetzen oder das ist ein cooles Projekt oder sowas?
Ja, also ich klaue da schon gerne mit den Augen, kann man so sagen. Also ich nehme da viele Ideen mit. Aber du brauchst natürlich in allererster Linie den Kunden dann dafür, dass du so ausgefallene Sachen planen und gestalten kannst. Und wenn du den nicht hast, dann ja, bringt dir das nichts. Aber das ist ein Stück weit Entwicklung und ich glaube, das große Geld verdient man damit nicht. Das ist dann so ein bisschen Liebhaberei. Das Geld verdient man dann mit anderen Sachen.
Wie sind die Kunden generell so drauf? Also wie läuft dieses erste Gespräch oder wie läuft der Prozess vom ersten Gespräch, wenn der Kunde auf euch zukommt, bis zum finalen Tag? Hey, herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihr finaler Kaminofen und so müssen Sie den jetzt benutzen.
Also wir machen es meistens so, dass der Kunde zuerst zu uns in die Ausstellung kommt, weil wir einfach hier die große Auswahl haben. Ähnlich wie bei Bädern ja auch. Ne? Also möchte ich jetzt einen eckigen Wasserhahn oder einen runden haben, ist das hier auch. Und ich kann einfach viel mehr zeigen und auf die einzelnen Dinge eingehen, wie halt Größe, wie Form, wie Gewicht. Was kann das Gerät noch? Wassertechnik ja, Wassertechnik nein, Speicher, all sowas. Viele Kunden kommen aber auch dank Pinterest, Instagram oder so schon mit klaren Ideen und sagen, das gefällt mir, das hätte ich gerne, sodass wir dann hingehen und das Ganze in das Wohnzimmer reinplanen und gestalten, als die Scheibe dann größer, mal kleiner, das hängt dann so von dem Wohnzimmer ab. Wir planen das Ganze, ich mache es so, dass ich eine Handskizze mache, also der Kunde ist quasi live dabei, wie ich seinen Kamin designe, entwickle. Das nimmt er dann nicht mit, aber er hat dann eine klare Vorstellung. Manchmal fotografiert er sich das an. Anhand dessen, das ist auch für mich so eine Notiz quasi, wie das Beratungsgespräch gelaufen ist. Anhand dessen machen wir dann ein Angebot, eine CAD-Zeichnung. Dann sagt der Kunde, ja, finde ich gut, würde ich gerne haben. Dann fahre ich raus, mache ein Aufmaß, passe die Zeichnung nochmal an, das Angebot nochmal an. Dann unterschreibt der Kunde quasi klassisch den Auftrag. Dann warten wir auf das Material, bis es da ist und dann montieren wir, bauen wir auf. Und das manchmal dauert das so eine Woche, die Montage, manchmal länger, 2 oder 3 Wochen, je nachdem, wie aufwendig das Ganze ist. Ja, das ist so der Prozess. Und dann trocknet das Material und irgendwie eine Woche später kommen wir dann raus und heizen an. Und dann siehst du richtig, wie glücklich und freudestrahlend die Augen von dem Kunden sind. Ist immer eigentlich richtig schön, das macht viel Spaß. Dann kriegt er das Gerät erklärt, wie muss er richtig heizen, worauf muss er achten.
Worauf kommt es da dann an, wenn du sagst, wie muss er richtig heizen? Gibt es da verschiedene Wege oder also was kann man denn da dann falsch machen?
Ja, viele, die Feuer machen, kennen das vielleicht von den Pfadfindern. Wir bauen so ein Tipi und machen dann unten so ein bisschen Wolle rein und zünden das dann an. Und das ist genau der falsche Weg, weil wir machen Holz von oben an. Also wir legen unten zum Beispiel das dicke, geschlagene Scheitholz hin. Obendrauf dann ein bisschen Anmachholz oder ein bisschen mehr Anmachholz sogar. Und oben rein legen wir dann den Anzünder, sodass das Holz von oben nach unten runterbrennt. Das sorgt dafür, dass wir direkt Auftrieb, Thermik im Schornstein haben. Das ist wichtig, damit alles abziehen kann. Und ja, es funktioniert einfach viel besser und dadurch haben wir deutlich weniger Emissionen. Dann kommt es auch darauf an, wie regle ich die Verbrennungsluft. Also gebe ich viel Luft, zu viel oder zu wenig Luft dazu. Das sieht man ganz schön an den Flammen. Zum Beispiel dann an so schnellen, orangenen Flammen. Es ist immer besser als eine dunkle, wabernde Flamme. Und ja, das ist dann auch viel Erfahrung für den Kunden. Also der muss dann 1, 2, 3 Mal da heizen.
Aber ist das für dich dann auch Erfahrung oder hast du das wirklich gelernt in der Ausbildung oder dann während der Meisterprüfung? Oder wie ist das?
Ja, das bekommst du in der Ausbildung beigebracht, wie das Feuer richtig brennen muss, wie das aussehen muss. Aber ich meine, ich mache auch deutlich häufiger den Kamin an als die Kunden. So, ne? Das heißt, dadurch hast du ja schon mal mehr Erfahrung.
Das heißt, die Feinstaubbelastung ist auch höher, wenn ich es mit diesem Tipi-artigen, was man so
ja,
kennt, mache.
Genau. Und das ist ja das Entscheidende. Also das Verbrennen von Holz erzeugt natürlich Emissionen, aber die wollen wir ja so gering wie möglich halten. Und wenn wir einfach richtig heizen und dadurch schon einen Großteil der Emissionen einfach einsparen und weniger haben, dann ist es ja für alle besser und sinnvoller.
Da haben wir auch im Podcast drüber geredet, dass ja zum Jahreswechsel auch bei euch dann neue Verordnung gekommen ist, soweit ich weiß, dass bestimmte Öfen nicht mehr weiter betrieben durften, wenn sie nicht modernisiert wurden. Nimm uns da mal mit, was war da genau, welche Vorschriften kamen da?
Ja, also es ist so, dass die Bundesemissionsschutzverordnung, die BIMSCHV, ausgelaufen ist quasi. Und wir hatten eine Übergangsfrist. Das Ganze fing 2010 an. Und seitdem sind immer Stück für Stück die alte Geräte ausgetauscht worden. Und jetzt zuletzt sind Geräte bis 2010 ausgelaufen und hätten erneuert werden müssen oder sind erneuert worden. Manche Kollegen sind immer noch dran. Das sorgt einfach dafür, dass die Geräte sauberer werden, wir weniger Emissionen haben, weil eine Luft anders geführt wird, all sowas. Und das ist entscheidend für die saubere Luft.
Ist das dann der richtige Weg oder macht es das Ganze kompliziert oder ist das der richtige Weg, um quasi euch weg von diesem Image von wir verbrennen Holz, sondern zu einer emissionsarmen Heiztechnik quasi?
Also grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, dass die Emissionen weniger werden und die Verbrennung sauberer ist. Ich lebe auch auf dieser Welt und ich will auch für meine Kinder und Enkelkinder vielleicht irgendwie was hinterlassen. Deswegen soll die Verbrennung sauberer werden und effizienter auch. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, woran wird das Ganze gemessen und verglichen. Wir arbeiten hier zum Beispiel mittlerweile mit Katalysatoren, die den CO-Wert runternehmen. Wir haben durch neue Luftführung heißere Flammen, die für bessere Verbrennung von Feinstaub sorgt. Das ist auch wiederum hinderlich, weil dadurch der Feinstaub kleiner wird und dadurch eher lungengängiger wird. Aber dafür gibt es dann zum Beispiel noch Feinstaubabscheider, die in dem im Schornstein sind. Die sind elektrisch aufgeladen, ist eine Lanze drin. Und die sorgt dafür, dass der Feinstaub sich an dieser Lanze verklumpt und als Grobstaub nach unten rieselt. So, also es gibt Techniken dafür, dass das Ganze sauberer wird. Wir brauchen halt dafür Rahmenbedingungen, die sinnvoll sind, die auch nachhaltig sind. Und vor allem brauchen wir halt Werte, die auch erreichbar sind. Also ansonsten ist es so, dass wir halt, wenn wir die Werte nicht erreichen können, es vielleicht irgendwann keinen Feuer mehr im Wohnzimmer gibt.
Sprichst du da dann auch auf die Politik an, dass die Rahmenbedingungen der Politik quasi an euch orientiert gemacht werden und nicht quasi von irgendwoher?
Ja, also die Rahmenbedingungen sind ja häufig sehr ideologisch. Ich meine, wir haben das vielleicht bei dem Heizungsenergiegesetz mit der Wärmepumpe gesehen. Das war ja in meinen Augen sehr ideologisch getrieben. Wir wollen jetzt die Wärmepumpe. Das halte ich nicht für sinnvoll. Also das ist in meinen Augen ist es zu engstirnig und zu wenig in die Breite geguckt. Wenn wir diese Last auf mehrere Seiten verteilen, dann ist doch allen damit geholfen und jeder kann irgendwie seine Mark damit verdienen und trotzdem ist das große Ganze nicht in Gefahr.
Du hast vorhin gesagt, die ISH ist leider auch für euch nicht mehr die entscheidende Messe. Aber ihr wart ja gerade auf einer Messe. Welche war das und wie war es da?
Genau, wir hatten Ende April die World of Fireplaces in Leipzig, wo die ganzen Ofenbauer eigentlich mittlerweile hinkommen und die Betriebe sind. Da haben wir eine große Halle, 20.000 Quadratmeter, glaube ich, wo halt die Neuheiten ausgestellt werden. Das ist super, es ist immer sehr familiär, macht viel Spaß, die Kollegen zu treffen, sich auszutauschen. Wir haben super Fachvorträge da, unterschiedlichste Themen von Marketing über Verbrennung, über Technik. Also wirklich sehr, sehr weit gefächert. Und der Austausch ist einfach super. Ne? Wir sind eine kleine Branche, wir haben ungefähr, wie ich schon sagte, so 2.500 Ofenbaubetriebe. Da kennt fast jeder jeden und das ist schön. Viele treffen sich da mit ihren Meisterklassen, mit ihnen so. Also ist ein super Austausch.
Wie ist es dann schon vielleicht abschließend gefragt? Du bist ja auch im Verband aktiv, auch an einer führenden Position, sage ich mal. Was sind da die Themen bei euch, die ihr dann da quasi, mit denen ihr euch beschäftigt, mit denen ihr auch zu anderen Betrieben geht? Worum geht es im Moment bei euch?
Genau, also ich habe den Vorsitz vom Gesamtverband Ofenbau. Der GVOB engagiert sich für den handwerklich errichteten Ofen. Und unsere großen Themen aktuell sind Nachwuchsgewinnung. Da haben wir so ein Themenfeld, das sind die Ofenhelden. Also da geht es halt um, wie gewinne ich Nachwuchs? Wie spreche ich als, ich sag mal, älterer Betrieb junge Leute an? Mache ich das über Instagram, über TikTok, all sowas? Dann haben wir die Werbung, also Endkundenwerbung für den Kachelofen, für die Kaminanlage. Und da geht es halt darum, wie erreiche ich den Endverbraucher sinnvoll mit adäquater Werbung. Und da muss man dann natürlich auch so ein bisschen gegensteuern gegen das, was vielleicht populistisch verbreitet wird über den Ofen. Das darf man doch alles gar nicht mehr und das geht doch gar nicht alt und. Das halt eben nicht so ist und wir schöne Geräte haben, moderne Geräte haben, die gut funktionieren. Und dann haben wir da noch einen entscheidenden Teil, das ist die Lobbyarbeit, das heißt bei uns Ofenzukunft. Und da geht es halt darum, die Politik anzusprechen. Da bin ich dann viel in Brüssel oder in Berlin unterwegs, um mit der Politik zu sprechen und Ideen, die wir haben, dazu anzubringen. Und das halt sowas, das halt miteinander gesprochen wird und nicht einfach über einen hinweggegangen wird.
Hört sich noch sehr, sehr viel an. Wie viel bist du denn dann noch auf Baustellen wirklich?
Auf der Baustelle bin ich dank meines guten Teams nicht mehr so zwingend gefragt. Die Jungs und Mädels haben das alle gut im Griff und bin operativ hier schon noch tätig. Also die Kamine müssen geplant und verkauft werden. Aber selber Hand anlegen, so die Hand im Lehm, im Mörtel, die habe ich jetzt nicht mehr so viel. Wenn es sein muss, mache ich das aber gerne.
Das glaube ich. Du hast ja eben gesagt, das ist, glaube ich, denn dieser, was man kriegt vom Kunden, wenn die Anlage dann steht, das macht es dann natürlich irgendwo aus. Vermittelt ihr das dann auch an Azubis, die sich eventuell oder an potenzielle Azubis, die sich eventuell dafür interessieren? Oder also wie ist die Azubi-Gewinnung überhaupt? Geht ihr an Schulen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also ich finde, das ist natürlich ein Teil auch deiner Bezahlung. Ne? Also jetzt nicht falsch verstehen, die verdienen hier natürlich auch Geld und das muss auch passen. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass du das richtige Lehrlingsgehalt kriegst. Aber wir haben natürlich auch einen ganz anderen Spaß. Und wenn du dann dem Kunden etwas aufbaust, der dieses Funkeln in den Augen hat beim Feuer, das ist ja auch eine ganz andere Bezahlung dann. Also ja, wir versuchen das zu schaffen, indem wir halt Praktika anbieten, dass sie kommen, mal eine Woche, mal zwei Wochen mitgehen und sich das mal anschauen und sehen, wie wir arbeiten. Und das ist erstmal so ein Anfang. Dafür haben wir dann für die Kollegen so Praktikumsleitfäden geschrieben. Was ist interessant für junge Leute? Woran haben die Spaß?
Dann ganz abschließend, was wünschst du dir von der Politik, von der Branche? Wie muss es weitergehen, damit ihr auch in Zukunft vernünftig und unter guten Bedingungen Kaminöfen einbauen könnt?
Also von der Branche wünsche ich mir weiterhin Innovationskraft, also viele neue Dinge zu entwickeln, sauberer zu verbrennen, schöneres Design herzustellen, näher da am Kunden zu sein, einfach was der Kunde auch sich aufstellen möchte, ne, was das ins Wohnzimmer passt. Und von der Politik wünsche ich mir natürlich ein Stück weit Planungssicherheit hinsichtlich auf die Verbrennung von Biomasse weiterhin. Und da bin ich gerne für Gespräche bereit und unterstütze da gerne und äußere mich dazu auch kritisch.
Sehr gut, sehr gut. So soll es sein. Vielen, vielen Dank dir hier für das Gespräch. Und wir blicken mal gespannt drauf. Ich würde mal sagen, wir bleiben mal in Kontakt, gucken mal, wie es dann so weitergeht, dass wir das mal öfter vielleicht aufgreifen können, auch hier im Podcast. Und vielen Dank dir erstmal.
Sehr gerne. Danke dir. Schön, dass du da warst.
SHK TV, der Podcast, ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion: Cedric Engels und Nikolaus Klein. Ton und Schnitt: Roman Wilke.